SRF 2 Kultur.
Wir tragen Kunst mit uns und merken meistens nicht mal was davon. Jede wette zum Beispiel, dass sie einen echten Pfund haben, einen Roger-Pfund. Der Künstler hat nämlich nicht nur den neuen Schweizer Pass gestaltet, auch hinter den Geldscheinen steckt er. Roger Pfund. Jetzt zeigt das Genfer Musée d'Art et d'Histoire die erste Pfund-Retrospektive in der Schweiz. Die hat sich Thomas Gutersohn für uns schon angeschaut.
Roger Pfund, der Vielseitige und der Einzigartige. So heißt die Ausstellung im Genfer Kunst- und Geschichtsmuseum. Seine Vielseitigkeit sieht man sofort. Malerei, Grafik, Offsetdruck, Installation, Illustration und Design. Alles das macht Roger Pfund ein richtiger Tausendsasser.
Ja, ja, Tausendsasser, ja, ja. Also auf Französisch sagen sie ein Touche-à-tout. Aber für die Lebendigkeit des Lebens ist es an sich interessant, dass man ganz diversifiziert einfach arbeitet.
Er probiert immer etwas Neues, immer etwas anderes und mischt alles miteinander. Genau diese Vielfalt macht ihn eben einzigartig.
Und darum, die Vielschichtigkeit macht auch einen Stil aus.
Bekannt geworden ist der gebürtige Berner durch die Banknoten. In den 70er Jahren erfand er eine Drucktechnik, mit der er weltweit neue Maßstäbe setzte in puncto Sicherheit der Geldscheine. Pfunds Arbeit ist nicht einfach Kunst um der Kunst willen. Durch seine Vielschichtigkeit verflechtet er seine Werke derart raffiniert, dass sie selbst zu einer Art Wasserzeichen werden. Dabei achtet er genau auf die Sujets. Im Falle seines bekanntesten Geldscheins, der französischen 50-Franc-Note, setzt er ein Porträt von Antoine de Saint-Exupéry ins Zentrum, der Geldschein als Identitätsmerkmal.
Eine Note ist ein Botschafter für ein Land. Eine Note ist nicht nur ein Wert. Es ist ein Thema, das darauf repräsentiert ist. Und Kunst ist in dem Sinn die Basis für den Aufbau von dieser Sache. Aber zusammen mit der Kunst muss es intellektuell stimmen.
Und so schuf Roger Pfund auch mit dem Schweizer Pass, dem Identitätsmerkmal schlechthin, ein Büchlein, mit dem sich die Schweizerinnen und Schweizer nicht nur ausweisen, sondern eben auch identifizieren können. Zum Beispiel, indem er alle Kantonswappen in den Pass einfügte. Am Anfang von jeder Arbeit steht bei Roger Pfund aber immer ein Blatt Papier und ein Stift oder Pinsel.
Ich sage immer, so Kinder, jetzt tun wir zuerst mal ein bisschen malen. Also das ist mein Nullpunkt, der Punkt, wo einfach für mich einfach der wichtigste Punkt ist.
Auf 50 Jahre Arbeit schaut die Ausstellung zurück. Ein halbes Leben, das Roger Pfund größtenteils in Genf verbracht hat. Überall sind die Spuren Pfunds in der Rhonestadt zu sehen, sei es im Rotkreuzmuseum, auf Plakaten, in Ausstellungen und sogar auf der Genfer Steuererklärung.
Das war eine interessante Aufgabe, weil das ist ein totaler typografischer Film, das Zeug, das ist ein Horror. Und dann haben wir uns natürlich da passioniert dafür, ein schönes Dokument zu machen, auch wenn es eine langweilige Geschichte ist, auszufüllen, aber trotzdem.
Und wer jetzt weiß, dass er da auf einem echten Pfund herumkritzelt, füllt die Steuererklärung vielleicht etwas lieber aus. Genf hat den Berner adoptiert, aber auch er hat die Stadt in seine Arbeit aufgenommen, etwa mit einer 8 Meter langen Komposition mit dem Titel «Les droits de l'homme».
Ein Mensch, der gerne frei sein will, der jetzt fliegen will, der aber nicht fliegen kann, weil er angenagelt ist. Und der erste Artikel von der Menschenrechtserklärung ist dort drauf geschrieben auf Französisch. Der heisst «Les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité».
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Artistischer kann man den Esprit de Genève wohl kaum mehr darstellen.
Und zu sehen ist die Pfund-Retrospektive bis zum 11. August in Genf. Twitter. Das ist dieser Online-Dienst für kurze und ultrakurze Nachrichten. Maximal 140 Zeichen kann so ein Tweet haben. Das ist noch weniger als bei einem SMS. Aber Twitter ist trotz dieser Kürze ein wirklicher Ideenbasar. Und über 500 Millionen Nutzer weltweit tauschen darauf alles aus. Von den Breaking News bis hin zu emotionalen Wasserstandsmeldungen. Wie dieses soziale Netzwerk funktioniert, vor allem nach welchen Regeln getwittert wird und zugehört. Das haben Forscher jetzt untersucht und dabei einiges herausgefunden. Überraschendes, Nützliches, Banales. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Wer twittert, kann die ganze Welt erreichen. Jeder Einzelne der Abermillionen Nutzer kann sämtliche Nachrichten lesen, falls er die Zeit dazu hätte und die Sprachkenntnisse. Dieses Weltumspannende verleiht Twitter seinen Charme. Aber die Wirklichkeit sieht anders aus, hat Sebastian Funk von der Princeton University herausgefunden.
Was sich dabei herausgestellt hat, ist, dass dieses Twitter-Netzwerk eine sehr ausgeprägte Gruppenstruktur hat, also sehr stark sich solche Gruppen ausbilden, die stark in sich verbunden sind, aber nicht so sehr mit dem Rest der Welt.
Twitter bietet seinen Bürgerinnen und Bürgern eine globale Plattform, aber diese nutzen sie für provinzielle Plauderecken. Zum Beispiel haben sich Fans der Filmreihe Twilight zusammengerottet, leidenschaftliche Tierliebhaber oder die Anhänger der Dankbarkeitsbewegung Gratitude. Herausgefunden haben Sebastian Funk und seine Mitforscher dies, indem sie per Computer Millionen von Nachrichten durchforsteten und analysierten, wer mit wem über was spricht und mit welchen Wörtern. Dabei sind sie auf eine Art von Dialektbildung gestoßen.
Zum Beispiel eine Gruppe gab es von Justin Bieber-Anhängern offensichtlich, also das Wort Bieber kam da oft vor. Und dann aber auch, dass man Please schreibt und aber Please mit Doppel-E am Ende.
Diese Marotte der Anhängerinnen des Teenie-Stars Justin Bieber, dieses Please mit Doppel-E, muss man sich wohl als Steigerungsform denken. Bitte, bitte. Kreativ sind auch die Tierfreunde, die Wörter mit Tierbezug bilden. Etwa Animals, ein Zusammenzug von Animal, Tier und Pal, was Freund bedeutet. Diese Kreationen sind vermutlich Erkennungszeichen und Identitätsstiftung in einem. Allerdings können die bisherigen Analysen dies noch nicht beantworten. Genauso wenig wie die Frage, ob die Wortkreationen oder auch die Gruppen selbst im virtuellen Raum entstanden sind oder ob es Abbilder sind aus der realen Welt.
Zum Teil sind das bekannte Wortschöpfungen, die in Dialekten schon existieren. Und zum Teil sind es aber auch Wortschöpfungen, die vielleicht so noch gar nicht bekannt waren. Und vielleicht der nächste Schritt, den wir jetzt tun wollen, ist, das über einen längeren Zeitraum zu beobachten und zu schauen, ob wir vielleicht sogar sehen können, wie solche neuen Wortschöpfungen entstehen.
Daraus erhoffen sich die Forscher Aufschlüsse darüber, wie sich in der Gesellschaft Gruppen bilden und wie sie kommunizieren. Die Wissenschaft hat erkannt, dass sich solche Gruppen- und Netzwerkphänomene vielerorts abspielen und dass sie sich in manchem erstaunlich gleichen, ob es sich nun um Diskussionsgruppen auf Twitter oder um politische Parteien handelt. Sogar ansteckende Krankheiten verhalten sich in vielem ähnlich, sagt Sebastian Funk. Neben Twitter untersucht er denn auch, wie sie sich ausbreiten. Und wenn man sich Infizierte als Twitter-Benutzer vorstellt und die Keime als Nachrichten, die sie austauschen, dann wird plausibel, dass man vom Twitter-Netzwerk vielleicht auch etwas über Virennetzwerke lernen kann. Und auch die Herzen von Marketingfachleuten schlagen höher. Die Analyse von Sebastian Funk lässt nämlich anhand der Wörter, die jemand verwendet, erkennen, zu welcher Gruppe er gehört.
Wenn wir uns 500 bis 1000 Wörter anschauen von einem Benutzer, können wir mit größer als 50% Genauigkeit vorhersagen, in welcher Gruppe sich dieser Benutzer befindet.
So kann man beliebige Gruppen identifizieren und ihre Mitglieder gezielt ansprechen. Die Universität London, die an der Studie beteiligt ist, hat denn auch schon ein Patent auf die neue Analysemethode angemeldet.
Vielleicht haben Sie gesehen, was unser aller Gratisblättchen 20 Minuten heute früh titelt: Gewalt und Diebstähle, Kriminalität nimmt zu. Naja, andererseits, die Zahlen sprechen für sich. Irgendwas läuft wohl aus dem Ruder. Dagegen China, Heimat einiger der größten Metropolen der Welt, und man könnte Gewalt und Verwahrlosung vermuten wie in so vielen anderen Millionenstädten, aber tatsächlich sind Chinas Großstädte vergleichsweise friedlich und sicher. Beispiel Shanghai. 24 Millionen Menschen leben auf engstem Raum zusammen, vom armen Wanderarbeiter bis zum Milliardär. Was läuft dort anders? Eine Ursachenforschung von ARD-Kollege Markus Rimmele.
Shanghais Nächte, sie sind wieder lang. Drei Jahrzehnte nach dem Beginn der Öffnungspolitik unter Deng Xiaoping blüht die Kneipen- und Clubszene der Stadt. Arti Koya wohnt seit 2010 in Shanghai. Die 33-jährige Inderin arbeitet als Finanzanalystin. Sie ist von Mumbai hergezogen und will unbedingt bleiben, auch wegen der Sicherheit in der Stadt.
I find Shanghai a much safer place. The public transport system is very safe.
Ich finde Shanghai sehr viel sicherer als Mumbai. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind sicher. Da ist nie das Gefühl von Gefahr. Genauso ist es in den Taxis. Ich fahre damit allein mitten in der Nacht, wenn ich von Partys zurückkomme. Dabei habe ich mich noch nie bedroht oder unwohl gefühlt. In Mumbai hingegen würde ich nachts nur ungern allein öffentliche Verkehrsmittel oder Taxis benutzen. Arti Koya zieht sich gern gewagt an, wenn sie ausgeht. Das würde sie sich in Indien nicht trauen, aus Angst vor Übergriffen, sagt sie. Brasilianische Männer wiederum berichten, wie wohltuend es sei, in Shanghai nicht ständig auf der Hut sein zu müssen wie zu Hause in Sao Paulo. Chinas Statistiken sind mit Vorbehalt zu konsumieren, doch einer Untersuchung der East China Normal University zufolge ist die Shanghaier Verbrechensquote pro 10.000 Einwohner niedriger als die in München. Die Mordrate in China, so eine UNO-Statistik, ist nur wenig höher als in Deutschland. Das ist keineswegs selbstverständlich. China ist ein sozial tief gespaltenes Schwellenland. In Shanghai leben 10 Millionen Wanderarbeiter mit winzigen Einkommen. Trotzdem gibt es keine No-Go-Areas, keine großflächigen Elendsviertel. Ein Grund dafür ist, dass jeder Wanderarbeiter in seinem Heimatdorf staatlich festgeschrieben über ein Stück Land verfügt. Wenn Menschen in den Entwicklungsländern in die Städte ziehen, haben sie meist keine andere Wahl, sagt der Shanghaier Soziologe Peng Xizhe. In China aber ziehen die Bauern freiwillig in die Städte, weil sie ein höheres Einkommen erreichen wollen. Wenn sie auf dem Land bleiben, können sie überleben. Die meisten sind zwar sehr arm, aber sie sind nicht vollkommen verarmt. Wenn die Zuwanderer dann in der Stadt sind, kommt chinesischer Fleiß zum Tragen. Da ist etwa das Ehepaar Gao in Shanghai. Sie sind Gemüsehändler, ursprünglich aus der Provinz Henan, beide über 50. Ihre Lebenshaltungskosten haben sich in den vergangenen Jahren verdoppelt, erzählen sie, bei einem stagnierenden Einkommen von 350 Euro pro Monat. Herr Gao hat deshalb einen Zweitjob als Möbelpacker angenommen. Keine Krankenversicherung, keine Altersrente. Angesichts des großen Reichtums in Shanghai hätten die Gaos nach westlichem Verständnis viele Gründe, unzufrieden zu sein, mehr zu fordern. Doch Herr Gao sagt, wir kommen vom Land, wir können uns doch nicht mit Stadtmenschen vergleichen. Wir sind nicht gleich. In meiner Heimat sagt man, wer sich mit anderen vergleicht, stirbt vor Ärger. Frau Gao fügt hinzu, ich bin froh, wenn ich genug zu essen habe, mehr erwarte ich nicht. Man kann doch nicht einfach losgehen und klauen, man muss doch sein Geld mit den eigenen Händen verdienen. Wer so denkt, der protestiert nicht, der nimmt sich nicht mit Gewalt seinen Teil, der fügt sich in die Verhältnisse, auch wenn die Gesellschaft immer ungerechter wird. Chinesen begehen nicht so viele Gewalttaten, außer sie sind wirklich verzweifelt. Wir leben in der konfuzianischen Tradition. Der Konfuzianismus verbietet extreme Taten. Man soll immer in der Mitte bleiben. Das ist tief verwurzelt im Denken der Chinesen und in ihrem Wertesystem. Natürlich begehen auch Chinesen viele Straftaten, oft auch sehr skrupellose und grausame, vom Kinderhandel bis hin zu Lebensmittelpanschereien, die Menschen das Leben kosten. Von der kaltblütigen Korruption quer durch die Gesellschaft und die kommunistische Partei hindurch ganz zu schweigen. Doch soziale Verwahrlosung, die in roher Straßengewalt mündet, das ist weniger eine Sache der Chinesen. Das Ergebnis sind entspannte lange Nächte in Shanghai.
Das Bild ist uns vertraut. Hunderte Geistliche in prachtvollen Messgewändern in singender Prozession. Aber kein Nachhall zur Papstwahl, sondern ein jährlich wiederkehrender Großanlass im intern katholischen Kirchenkalender, die sogenannte Chrisammesse. Die wird immer während der Karwoche zelebriert, so zum Beispiel auch gestern in der St. Ursenkathedrale in Solothurn. Das Bistum Basel hatte geladen zur festlichen Großmesse, zu der sich mehrere hundert Priester und nochmal so viele Seelsorger aus diversen Kantonen einfanden. Was dort eigentlich gefeiert wird? Remo Vitelli hat sich unter die Gläubigen gemischt.
Die große Kirche ist voll besetzt, zur Hälfte mit Priestern in ihren Messgewändern. Es riecht betörend nach Weihrauch und dann singen sie, diese fast 1000 Menschen. Chrisammesse ist ein sehr wichtiger Anlass im Kirchenjahr. Er findet immer in der Karwoche statt. Der Bischof weiht hier die Öle, die in den katholischen Riten eine so große Rolle spielen. Zum Beispiel jenes Öl für die Krankensalbung und für die viel zitierte letzte Ölung. Aber auch das eigentliche Chrisam wird hier geweiht. Das Öl unter anderem für Taufe, Firmung oder Priesterweihe. Olivenöl ist die Basis für diese besonderen Substanzen. Je nach Art ist das Öl noch versetzt mit Duftstoffen, zum Beispiel Myrrhe.
In Kannen aus Ton stehen die Öle bereit und werden dann nach der Messe den Priestern gewissermaßen ausgeschenkt. Sie nehmen einen Vorrat mit für das gesamte nächste Jahr. Doch dies ist nicht der einzige Zweck dieser Messe. Es ist auch eine Feier für die Priester. Wer seit Jahrzehnten hier dabei ist, wird an diesem Anlass verdankt. Unter anderem überreicht der Bischof ein Geschenk an einen Seelsorger, der vor ganzen 70 Jahren seine Priesterweihe empfangen hat. Und hier an der Chrisammesse erneuern die Priester, Diakone und die nicht geweihten Seelsorger ihr Gelöbnis gegenüber Bischof und Kirche.
Seid ihr bereit, das Priesteramt als zuverlässige Mitarbeiter des Bischofs auszuüben und so unter der Führung des Heiligen Geistes die Gemeinde des Herrn umsichtig zu leiten?
Es wird der katholischen Kirche bisweilen vorgeworfen, sie beschäftige sich zu sehr mit sich selber, sie sei nach innen gerichtet. Für diese Messe trifft dies zu, erklärtermaßen allerdings. Die Chrisammesse ist gewissermaßen ein betriebsinterner Anlass. Doch nehmen die Priester eben etwas mit für die Menschen in ihren Gemeinden, die für die Katholiken wichtigen Salböle.
Wenn ein Buch bezaubert, ja, dann sind die Filmproduzenten meist nicht weit. Das ist auch im Falle von Hilda so, einer Comicserie, die Kinder wie Erwachsene gleichermaßen betört. Hilda, sagt Ihnen nichts? Nun, jetzt erscheint der erste Band dieser Serie auf Deutsch. Grund genug für unseren Comic-Experten Christian Gasser, sich mit Luke Pearson zu treffen, der britische Autor und Zeichner, selbst erst 25 Jahre alt. Er ist der Vater von Hilda.
Hilda, ein resolutes Mädchen mit blauem Haar, lebt mit ihrer Mutter in einem Blockhaus in den Bergen, umgeben von Trollen, Elfen, Holzmännchen, beseelten Steinbrocken und anderen fantastischen Wesen. Manche dieser Fabelwesen sind niedlich, andere sind furchterregend, die meisten sind Hildas Freunde. Außer den unsichtbaren Elfen, die Hilda und ihre Mutter mit Drohbriefen und Steinwürfen zu vertreiben versuchen.
My interest in kind of like in children's stories and children's books and children's animation, like I've always been fond of it.
Er habe sich schon immer für Kinderbücher und Trickfilme interessiert, entgegnet Luke Pearson auf die Frage, ob es nicht ungewöhnlich sei, dass ein 25 Jahre junger Mann Geschichten um ein kleines Mädchen und Monster erzählt. Noch mehr möge er aber Geschichten, die sowohl Erwachsene als auch Kinder ansprechen, genau das strebe er mit Hilda an.
Like I'm fond of works that appeal to adults and children alike, like that's what I wanted to do rather than do a kid's book.
Das ist ihm in Hilda und der Mitternachtsriese wunderbar gelungen. Die Geschichte ist kindgerecht, ohne die Intelligenz erwachsener Leserinnen und Leser zu beleidigen, und vor allem ist sie alles andere als belanglos. Eines Tages machen sich die winzigen Elfen sichtbar und erklären Hilda, warum ihre Hütte sie stört. Sie steht mitten im Elfental und Tag für Tag zertrümmern Hilda und ihre Mutter, ohne es zu bemerken, mehrere Elfenhäuser. Hilda sieht das Problem, aber sie möchte in den Bergen bleiben, deshalb macht sie sich auf den langen Irrweg durch die elfische Bürokratie, um ihre Situation mit dem Elfenkönig zu klären. Auch wenn der Subtext um Integration, Ausgrenzung und Toleranz unübersehbar ist, fügt er sich bruchlos in Hildas magischen Kosmos ein und wirkt in keinem Moment belehrend. Er habe keineswegs eine politische Aussage machen wollen, betont Pearson, sondern einfach gezeigt, wie es bei den Elfen zu und her geht.
I didn't want to kind of hammer a political point in there, or I wasn't even trying to be like subversive or anything. It's just something that's just there, like it's just the way it is.
Trolle und Elfen. Die nordische Sagenwelt ist Pearsons größter Einfluss, seit er als Kind Ferien in Norwegen verbrachte. Auch über seine anderen Einflüsse redet er offen, am liebsten über die Mumin-Bücher der finnischen Autorin und Zeichnerin Tove Jansson.
The obvious, like, inspiration is Tove Jansson and the Mumin books.
Aber auch an den klaren Strich von Hergés Tim und Struppi fühlt man sich erinnert und an die nostalgische Wärme der Animationsfilme von Hayao Miyazaki. Diese Einflüsse verarbeitet Pearson zu einem eigenen, gleichermaßen modernen wie nostalgisch wirkenden Stil. Ein Stil, der perfekt zu der Geschichte passt, die trotz der fantastischen Elemente, des Humors und der visuellen Verspieltheit von einem emotionalen, bisweilen sogar melancholisch düsteren Grundton durchzogen ist. So gelingt Luke Pearson mit Hilda und dem Mitternachtsriese tatsächlich das seltene Kunststück, sowohl kindliche als auch erwachsene Leser zu begeistern, und das macht aus Hilda eine Figur mit großem kommerziellem Potenzial. Pearson denkt aber weiter als an den heutigen Erfolg. Er möchte, dass die Kinder, die Hilda heute lesen, sich auch als Erwachsene gerne an diese Bücher erinnern.
I want these books to be something that people will read as kids and then look back on fondly and not look back on and think, well, why was I reading that and not feel any connection with it, you know?
Tja, könnte die kleine Schwester von Harry Potter werden. Hilda und der Mitternachtsriese, der erste Comic der Serie von Luke Pearson, erscheint jetzt auf Deutsch. Am Wochenende wurden in Genf die Schweizer Filmpreise verliehen. Groß dabei auch die Altersspanne vom erst 15-jährigen Schauspieler Casey Motte-Klein bis zur 83-jährigen Dokumentarfilmerin Jacqueline Veuve. Zwischen diesen beiden Preisträgern liegen Generationen von Filmemachern. 40 von ihnen stellt das Buch Schweizer Filmregisseure in Nahaufnahme vor. Der Buchtipp heute von Filmredaktor Michael Sennhauser.
Andreas Seilers Schweizer Filmemacher-Kompendium ist nicht mehr ganz neu, aber weiterhin ein Solitär in der Schweizer Kulturlandschaft. Für einen empfohlenen Verkaufspreis von 68 Franken gibt es 2200 Gramm Buch mit über 400 Seiten und vielen ziemlich erfrischenden Fotografien. Der harte Kern der Arbeit besteht aus 40 ausführlichen Personen- und Werkporträts von Schweizer Regisseuren und Regisseurinnen. Wären Sie aus dem Stande fähig, mehr als 10 Schweizer Filmemacher zu benennen? Nach dem fröhlichen Schmökern in diesem Band auf jeden Fall. Von Jean-François Amige bis Stina Wehrenfels schlägt Seiler den Bogen, stellt alte Bekannte wie Schweizermacher Rolf Lüssi oder Freddy M. Murer ebenso gründlich vor wie die Vertreter der nächsten Generation, zum Beispiel Ursula Mayer oder Michael Steiner. Andrea Seiler hat als Journalistin angefangen, Schweizer Filmschaffende zu porträtieren. Die Zusammenarbeit mit dem Fotografen Peter Würmle ergab sich auf Reportage und schließlich entstand aus dem journalistischen Gebrauchsmaterial, den Interviews und Recherchen, etwas viel Dauerhafteres. Ein Buch, das als Nachschlagewerk genauso gut funktioniert wie als Umblätterabenteuer. Die Fotos von Peter Würmle ergänzen dabei die Texte nicht nur, sie wirken manchmal fast wie eine Einstiegsdroge. Da hüpft Stina Wehrenfels in Gummistiefeln in einem leeren Swimmingpool oder Stefan Haupt balanciert leicht prekär auf zwei Schaukeln gleichzeitig. Die Bilder erzeugen eine eigene Spannung, während sich die Texte den Porträtierten erfrischend nüchtern über ihre Arbeit annähern. Der schwere, von Cornelia Studer schön gestaltete Band wächst einem schnell ans Herz und findet seinen Platz im Büchergestell neben den Vögeln der Schweiz oder dem illustrierten Pilzhandbuch. Ein klassisches Stück Buchmacherkunst, ein richtiges einheimisches Nachschlage- und Lesewerk.
Erschienen im Verlag Rüffer und Rob.
Seit 25 Jahren engagiert sich das Museum im Lagerhaus in St. Gallen für naive Kunst und Arbrüt. Zum Jubiläum zeigt die Stiftung 169 Arbeiten verschiedenster Schweizer Außenseiterkünstlerinnen und Künstler. Die Ausstellung «Naive Schweiz – Swiss Brut» beginnt heute und dauert bis 7. Juli. Zu sehen sind Ikonen naiver Kunst und Art Brut, wie Adolf Dietrich oder Adolf Wölfli, aber auch zeitgenössische Vertreterinnen wie etwa Linda Neff. Die 87-jährige Künstlerin aus Genf malt und gestaltet ausschließlich Frauenfiguren. Die NDR Radiophilharmonie Hannover, eines der zwei Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks, geht neue Wege. Sie wählte gestern Andrew Manzi zu ihrem neuen Chefdirigenten. Manzi hat nach einem Studium der Altphilologie in Cambridge Geige studiert und ist auf seinem Instrument zu einem führenden Vertreter der alten Musikszene geworden. Nach Jahren der Konzertmeistertätigkeit im Amsterdam Baroque Orchestra und im English Concert begann er mit traditionellen Orchestern zu arbeiten, zuletzt als Chefdirigent des Helsingborg Symphony Orchestra. Mit diesem Orchester hat er einen Brahms-Zyklus und Beethoven-Symphonien aufgenommen und wurde dafür hoch gelobt.
Wer hat's erfunden? Ja, das könnte der Titel eines Schlagabtausches sein rund um die Picasso-Ausstellung in Basel. Dieser Schlagabtausch ist heute in der Basler Zeitung zu lesen.
Basel gegen Zürich, das ist nicht nur im Fußball eine stets spannende und emotionsgeladene Affiche, bisweilen ist sie dies auch in der Kunstszene. Jüngster Beleg dafür ein heftiger Wortwechsel in der heutigen BAZ. Felix Baumann, Direktor des Kunsthauses Zürich, kritisiert sprachgewaltig die Art und Weise, wie das Basler Kunstmuseum die derzeitige Picasso-Schau öffentlich angepriesen hat. Von einer vollgültigen Picasso-Retrospektive zu reden, sei pure Selbstüberschätzung. Und dass es mithin eine Basler Erfindung gewesen sei, dass man Picasso in der Entwicklung der Kunst der Moderne eine absolut zentrale Rolle zubilligt, das findet Baumann nicht nur unwissenschaftlich, sondern schlicht lächerlich. Nina Zimmer, Kuratorin der Picasso-Ausstellung am Basler Kunstmuseum, lässt die Vorwürfe nicht auf sich setzen. Sie haben ganz schön zugeschlagen, beginnt ihre Replik, in welcher sie Kollege Baumann empfiehlt, nicht nur Zeitungsinterviews zu lesen, sondern gefälligst auch den Ausstellungskatalog zu konsultieren. Darin seien die Verdienste Basels weit differenzierter dargestellt und auch jene Zürichs und Berns gewürdigt worden, als es im Zeitungsinterview geschehen ist, auf welches sich Baumann beziehe. Sie räumt zwar einen bedauerlichen Fehler bei der Autorisierung ihres Interviews in der BAZ ein und erstellt aber dem Direktor des Zürcher Kunsthauses unverblümt, die Basler Ausstellung schlicht missverstanden zu haben.
Ein bisschen Kindergarten in der Kunst, heute in der BAZ zu lesen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung untersucht die Wohnform des frühen 21. Jahrhunderts und stellt fest, der Trend geht vom Zuhause zum flexiblen Zwischenlager, Sarah Herwig.
Flexibilität und Mobilität, sie sind gewissermaßen das Gebot der Stunde und bestimmen auch unser Wohnverhalten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung begründet, Zitat, alles ist auf Zeit angelegt, Arbeitsverträge, Partnerschaften, Mietverträge. Der moderne Mensch ist ein Drifter und so wohnt er auch. Was das konkret heißt? Erstens, der Wohnraum wird geteilt, der Gemeinschaftsgarten etwa. Zweitens, flexibles Mobiliar ermöglicht maximale Raumnutzung. So wird zum Beispiel aus ein paar Handgriffen das Schlafzimmer zum Fitnessraum. Und drittens, sogenannt ausgelagerte Wohnräume. Sprich, man setzt sich mit dem Laptop in ein Café und arbeitet dort. Diese moderne Form des flexiblen Wohnens trifft sich günstig mit einem anderen Trend, nämlich dem zu verdichtetem Bauen. Ein Weg, wie ihn auch die jüngste Abstimmung zum neuen Raumplanungsgesetz weist. Wer sollte also etwas gegen durchdesignte, nutzerfreundliche, raumoptimierte Wohnungen hinter begrünten Fassaden haben, schreibt die FAZ, wo der Wohnraum in den großen Städten unaufhörlich knapper und teurer wird.
Sekunden Wissen.
Ein Jahrestag, aber kein fröhlicher. Vor 70 Jahren, 1943, wurde bekannt, Asbest ist krebserregend. Gleichwohl wurde der Stoff jahrzehntelang verbaut und verharmlost, auch hier in der Schweiz. Mit fatalen Langzeitfolgen, die, und viele sagen endlich, auch die SUVA beschäftigen. Heute will die Schweizerische Unfall- und Versicherungsanstalt neue Methoden zum Umgang mit dem Asbest vorstellen. Sabine Bitter über den Traum der Baubranche, der zum Albtraum geriet.
Asbest zählt heute zur Giftklasse 1. Dabei hat die Geschichte dieses Stoffs einmal vielversprechend angefangen. Die Industrie entdeckte die natürlich vorkommende Mineralfaser in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Kanada, Russland und Südafrika. Der industrielle Erfolg gelang um 1900, als ein österreichischer Unternehmer Asbest mit Zement mischte, damit den neuen Werkstoff Eternit erfand und patentieren ließ. Eternit versprach ewig zu halten, in Anlehnung an das lateinische Wort Aeternus. Das Material ist dann auch stark belastbar, hitzebeständig und dennoch leicht elastisch. Ein idealer Baustoff für Blumenkisten, Waschtröge und Häuserdächer. In viele Schulhäuser, Turnhallen und Hallenbäder wurden asbesthaltige Isolationsmatten und Eternitplatten eingebaut. In die Eisenbahnwagen der SBB ebenso wie in Infrastrukturbauten der PTT. Bereits 1939 aber hat die SUVA die Asbestlunge als berufsbedingte Krankheit anerkannt. Besonders betroffen waren und sind Menschen, die in den beiden Eternitwerken in der Schweiz, im glanerischen Niederurnen und im wattländischen Bayern, gearbeitet oder in der Umgebung gewohnt und den Staub dauernd eingeatmet haben. Gefährdet sind außerdem Arbeiter und Handwerker, die auf Baustellen mit dem Material in Kontakt kommen. Das ist heute noch der Fall beim Abriss oder beim Umbau von Liegenschaften, die vor 1990 gebaut worden sind. Denn erst 1990 wurde der Stoff vom Bundesamt für Gesundheit verboten. Jedes Jahr sterben in der Schweiz 100 Menschen an einem Mesothelium, das erwiesenermaßen durch Asbeststaub entstanden ist. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ein großer Teil der Betroffenen sind ausländische Gastarbeiter, die nach ihrem Einsatz auf Schweizer Baustellen in den Jahren der Hochkonjunktur nach Spanien, Portugal und Italien zurückgekehrt sind und dort erst viel später gemerkt haben, dass sie schwer krank sind.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.